Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute gibt es viel Neues aus dem Osten. Aber erst einmal eine Ankündigung in eigener Sache. Das Enorm-Print-Abo gibt es auch kostenlos. Und zwar für alle, die es sich sonst nicht leisten können. Du brauchst dafür nichts erklären, melde dich einfach mit Namen und Adresse unter soli@enorm-magazin.de und hole dir ein kostenloses Soli-Abo. Und jetzt der gute Nachrichtenüberblick. Kalifornien führt das größte Recyclingprogramm der US-Geschichte ein. Künftig sollen nicht weiterverwertbare Essensreste getrennt vom restlichen Müll in Biotonnen entsorgt werden und Supermärkte dürfen essbare Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen. In den USA landen bisher bis zu 40% der Lebensmittel auf dem Müll. Barbados will ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Der Inselstaat will einen Teil des erwirtschafteten Einkommens an seine BürgerInnen zurückgeben. Konkret soll das Grundeinkommen durch eine Bürgerdividende und eine jährliche Steuergutschrift finanziert werden. Fischotter sind vom Aussterben bedroht und werden deshalb streng geschützt. Jetzt scheint sich die Population etwas zu erholen. In Berlin wurden 2021 erstmals seit langem wieder einzelne Fischotter gesichtet. Sogar Fischotter-Nachwuchs soll es in der Hauptstadt geben. Wenn kaputte Fahrradreifen nicht mehr reparierbar sind, dann landen sie wenig umweltfreundlich im Restmüll und werden anschließend verbrannt. Forschende der TH Köln haben nun ein Verfahren fürs Recycling alter Reifen entwickelt. Mit der sogenannten Pyrolyse werden Rohstoffe aus den alten Reifen gewonnen und daraus neue Reifen hergestellt. Bulgarien hatte sich geweigert, dem Kind eines lesbischen, bulgarisch-britischen Ehepaares bulgarische Reisedokumente auszustellen, weil es sich bei dem Elternpaar eben nicht um Mann und Frau handelte. Der Europäische Gerichtshof hat nun geurteilt, dass das nicht rechtens war. Das Herkunftsland eines homosexuellen Elternteils muss dessen dortige Staatsbürgerschaft auch für das Kind anerkennen. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über Osteuropa sprechen. Ich freue mich besonders, dass wir heute wieder einmal mit Morgan sprechen, Redakteurin beim Enorm Magazin. Hallo Morgan.
Hi Bianca.
Du hast einen Essay geschrieben in der neuesten Enorm-Ausgabe. Die Ausgabe heißt Im Osten viel Neues, Innovation, Protest und Vielfalt. Osteuropa kann mehr als Krise. Als allererstes würde ich gerne mit dir klären, was genau ist Osteuropa?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Sie ist viel schwerer zu beantworten, als die meisten Menschen denken, glaube ich. Vor allem eben aus der westeuropäischen Perspektive. Weil wenn man sich mal so eine Europakarte anguckt, dann fällt eigentlich jedem Kind auf, warum nennen wir eigentlich Deutschland Westeuropa? Weil wenn du auf die Karte blickst, Deutschland ist eigentlich in der Mitte. Wir sind eigentlich Mitteleuropa. Und es ist eigentlich ziemlich arrogant, über ein Land wie Polen oder Ungarn zu sagen, es sei Osteuropa und dabei gleichzeitig zu behaupten, Deutschland gehört zum Westen. Dementsprechend stellt man sehr schnell fest, es geht hier weniger um echte Geografie. Es geht viel, viel mehr um eine kulturelle Zuordnung. Und es hat natürlich sehr viele Gründe. Und der triftigste Grund dafür ist einfach der Kalte Krieg und einfach diese Teilung der Welt, die im 20. Jahrhundert einfach stattgefunden hat, mental, zwischen der Westachse und der Ostachse oder eben den Menschen, die beim den Ländern, die im Warschauer Pakt vereint waren, also die sozialistischen Staaten der UdSSR und auch Jugoslawien und eben der Westachse, sprich Deutschland, Frankreich, Westeuropa, die USA. Und das lebt halt in unseren Köpfen einfach sehr stark weiter und wir neigen halt dazu, diese Region, alles was so gesehen östlich von Deutschland ist, das ist der Osten. Und der Grund, warum wir diese Ausgabe gemacht haben, ist, dass wir als Enorm-Redaktion einfach das Gefühl haben, der Westen blickt sehr arrogant auf diese Region hinab und sieht nicht seine Spezifika und reduziert diese Region auf ihre sozialistische Vergangenheit. Genau, und deshalb ist es, um mal kurz zu schließen, gar nicht möglich, diese Frage eindeutig zu beantworten. Aber wir haben uns im Magazin eben dafür entschieden, uns ganz bewusst mit dieser Fremdzuschreibung auseinanderzusetzen. All diese Länder, die einmal eine sozialistische Vergangenheit hatten bis in die 90er hinein, uns anzugucken und einfach mal zu sagen, wir schreiben jetzt nicht darüber, dass mal wieder alles schief läuft, sondern wir gucken uns an, was können wir eigentlich von dieser Region lernen? Wo beurteilen wir sie arrogant, wo beurteilen wir sie falsch und worauf müssen wir unsere Aufmerksamkeit richten?
Du schreibst auch, und das ist ja auch im Titel der Ausgabe, Osteuropa kann mehr als Krise, und du schreibst, ich glaube, dein Begriff war sogar, die maximale Krise ist da mit Belarus, Polen, Ukraine, und dass ihr das auch nicht verharmlosen wollt, sondern einfach das Potenzial aufzeigen dieser unterschiedlichen Länder und Kulturen. Wir haben letzte Woche, beziehungsweise Miriam hat letzte Woche in diesem Podcast mit der slowenischen Start-up-Gründerin und Entwicklerin im Endeffekt gesprochen, Mojca Cupran, die einen Mikrofilter entwickelt hat für Waschmaschinen. Und das war schon ein positives Beispiel von einer Social Entrepreneurin. Soll ich dich fragen, hast du da noch weitere Beispiele?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Wein, worüber ich auch eine Reportage im aktuellen Magazin habe. Und das hat mich deshalb so interessiert, weil wenn wir an Wein denken, ganz ehrlich, dann denken wir doch immer noch primär Frankreich, Spanien, Italien. Wenn es um Weißwein geht, dann Deutschland. Okay, wir wissen, unser Rotwein taugt noch nichts. Aber wir denken nie an Osteuropa. Wenn überhaupt, dann redet man mal wohlwollend über US-amerikanische Weine oder über südafrikanischen Wein. Aber ich kenne niemanden, der einfach sagt, ah Leute, ich habe euch heute einen geilen Wein aus Mazedonien mitgebracht. Und das ist aber eine Schande, weil ich habe schon vor einigen Jahren, als ich das Glück hatte, Mazedonien besuchen zu dürfen, festgestellt, die haben einen unglaublich geilen Wein. Und das war für mich so ein Erweckungserlebnis, weil ich dachte, okay, hier ist ein krasses Potenzial, das sind neue Geschmäcker, die ich nicht kenne. Ich finde, ich liebe persönlich Wein, wer nicht? Und habe mich dann damit auseinandergesetzt, was da überhaupt noch für ein Schatz verborgen ist. Und die interessanteste Geschichte, meiner Meinung nach weltweit überhaupt, von Wein besitzt das osteuropäische Land Georgien. Also dieses Land am Kaukasus, eigentlich an der Außengrenze vom geografischen Europa, das aber sich schon seit einigen Jahren bemüht, Teil der Europäischen Union zu sein. Und dieses Land besitzt von der UNESCO verifiziert die älteste Weinanbaukultur der Welt. Und es gibt halt archäologische Beweise, die belegen, dass die GeorgierInnen schon seit 8000 Jahren Wein mit derselben nachhaltigen Methode anbauen, nämlich in riesigen Tonamphoren, die sie im Boden vergraben, damit die Wärme der Erde den Wein natürlich fermentieren lässt. Und dieser Wein schmeckt so großartig, das ist natürlich Naturwein, gerade sehr gefragt, hat eben diese faszinierende Geschichte und Tradition und ist wirklich ganz einzigartig, der Geschmack. Die schmecken teilweise, diese Quivri-Weine, die heißen nach dem Namen der Gefäße Quivris, die schmecken teilweise nach Aprikose, nach Quitte, nach Walnuss, es ist super interessant. Und ich habe deshalb eine Reportage darüber geschrieben als positives Beispiel, weil ich halt glaube, dass Wein eben sehr bezeichnend ist für diese kulturelle Arroganz, mit der wir auf den Osten blicken und halt belegen soll, was es da auch für einen kulturellen und kulinarischen Reichtum gibt, den wir vielleicht einfach nicht würdigen und für den wir vielleicht einfach mal unseren Blick öffnen sollten.
Aber woher kommt eigentlich diese kulturelle Ignoranz, die du vorhin auch angesprochen hast? Ja, wir haben irgendwie, oder einige oder viele von uns haben einfach gesagt, okay, Ostblock, und dann ist alles eins irgendwie. Ich frage mich, warum sich das nicht auflöst langsam, warum wir da immer noch so denken.
Ja, super interessant. Es gibt dafür wirklich viele Gründe. Einer meiner Lieblingsgründe, sag ich mal, der ist gar nicht in meinem Essay drin so viel. Ich habe ihn nur angedeutet, nämlich schreibe ich darüber, dass Osteuropa immer noch in den Biografien der Hollywood-Bösewichte vorkommt, aber sehr selten in den Biografien der HeldInnen. Und das ist tatsächlich nach wie vor so. Was ist die einflussreichste Popkultur der Welt? Es ist nach wie vor ungebrochen die USA. Kein Land kann sich damit vergleichen mit dem Impact, den die USA und ihre Filme und Fernsehproduktion hat. Und was ist gerade die letzten, sag ich mal, 20 Jahre der Verkaufsschlager in Hollywood gewesen? Das sind die Marvel-Filme. Und die Marvel-Filme, also diese Superheldinnen-Filme, die gründen sich komplett auf Comics, die vom Zweiten Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Kriegs geschrieben worden sind. Das heißt, all diese Figuren haben Plots, die im Kalten Krieg eigentlich angesiedelt sind. Und du siehst halt immer wieder Bösewichte, die diese russische Biografie haben. Darüber mögen sich jetzt Leute, die sich nicht so viel für Comics und sowas interessieren, lustig machen. Aber das hat einen krassen Impact auf unser kollektives Gedächtnis. Davon bin ich überzeugt. Und sogar, wenn du außerhalb, wenn du in kritisch anerkannte Regisseurinnen, wenn du dir die anguckst, zum Beispiel Christopher Nolan mit seinem Film Tenet. Ich dachte, ich saß da im Kino, ich dachte, das ist jetzt dein Ernst? Da spielt wieder Kenneth Branagh, ein Brite, einen russischen Klischee-Bösewicht, wie wir ihn schon 500.000 Mal gesehen haben, der mit einem schrecklichen fake-russischen Akzent spricht und bedient eben dieses Klischee. Russen oder OsteuropäerInnen, das sind doch Bösewichte, das sind Kriminelle, die trinken sehr viel, die sind brutal, die sind unzivilisiert. Das ist einfach ein Stereotyp, was gefragt ist, weil es die Leute kennen und deshalb bedienen wir es auch. Und ich bin ja nun in Berlin aufgewachsen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Arroganz, mit der wir aus Osteuropa gucken, das ist dieselbe Arroganz, mit der wir in Westdeutschland auf Ostdeutschland gucken. Und das habe ich in Berlin beim Aufwachsen sehr stark gemerkt. Wir haben dieselben Klischees, ja, wenn du drüber nachdenkst, über Ostdeutschland, auch über Ostberlin. Ja, das ist halt ein bisschen rückständiger, ne? Dunkeldeutschland. Es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, dass ist nämlich die politische Dimension dieser Arroganz, über die du mich gerade gefragt hast, das ist eben auf der einen Seite in der Popkultur begründet und auf der anderen Seite eben in diesem Überlegenheitsgefühl, was wir bis heute ja auch spüren. Und in Berlin habe ich das in der Schule gespürt, dass wir halt viele Leute aus Polen hatten in meinem Jahrgang und die mussten sich immer denselben Joke anhören. Ne? Ja, dein Vater klaut bestimmt mein Auto. Das habe ich bestimmt 50 Mal gehört. Also das ist wirklich richtig schlimm, wie diese Stereotypen aufrechterhalten werden. Polen, das war in Berlin für uns in der Schule. Ah ja, da kann man billige Zigaretten kaufen, dann kann man illegal Böller kaufen an der Grenze, schön für Silvester. Und ja, da säuft man halt. Und wenn man nach Prag geht oder nach Budapest, dann sieht man da ja bis heute diese vor allem männlichen Gruppen von Boys, die sich da halt einfach besaufen und sich schrecklich benehmen, weil sie einfach davon ausgehen, dass man das da so macht. Und ich glaube, all diese, weißt du, was ich meine? Dieses Gefühl, dass man sich aus dem Westen im Osten aufführen kann, als wäre man was Besseres, das hat eben diese popkulturelle Dimension, das hat die historische Dimension, dass wir beigebracht bekommen haben, nach dem Ende der Sowjetunion, dass Westeuropa geil ist, dass Kapitalismus geil ist, dass Sozialismus scheiße ist und der Osten ist auch scheiße. Und es ist einfach immer noch alive. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrt, aber ja, es gibt eine sehr lange Reihe von Gründen.
Nee, war überhaupt nicht verwirrt. Klingt für mich absolut plausibel. Du hast ja auch diese popkulturellen Bezüge aus dem Marvel-Universum angedeutet und in deinem Essay schreibst du ja auch, und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, im neuen Asterix und Obelix-Band, dass es die Gallier in den Osten verschlägt und dass das so ein nebelverhangener Fleck sei und Barbaricum hieße. Und ja, langbeinige Schönheiten und Namen wie Kalaschnikova, also mehr Klischee geht ja eigentlich gar nicht. Und ich denke, das fasst das, glaube ich, sehr gut zusammen, diese merkwürdige, ungerechtfertigte kulturelle Ignoranz. Und du hast gerade Polen angesprochen und dieses Bild und vielleicht auch, wie man von Deutschland auf Polen schaut. Und das hat mich doch sehr erstaunt, da sehe ich selber meine Ignoranz. In deinem Essay schreibst du auch, was für ein unglaublich wichtiger Handelspartner Polen für Deutschland ist, zum Beispiel jetzt Polen.
Ja, das ist, ich glaube auch, dass das eigentlich in der Öffentlichkeit nicht wirklich, das weiß, glaube ich, niemand, wie wichtig Polen für uns ist und was es da eben auch für eine ungerechte Verteilung gibt. Also, weil auf der einen Seite sehen wir eben, Polen ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. Ich hatte darüber geschrieben, dass der deutsche Handel mit Osteuropa generell um 6,7% im letzten Quartal gewachsen ist. Dreimal so stark wie der deutsche Ausland insgesamt. Und Polen ist nach China und den Niederlanden unser drittgrößter Lieferant. Und das ist halt auch umgekehrt so. Wir sind halt auch für die Polen sehr wichtig, aber auch generell für die Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei. So, und auf der einen Seite kann man jetzt natürlich sagen, toll, ist doch super, wir treiben viel Handel miteinander. Aber wenn man dann näher hinguckt, dann fällt ja auch sehr schnell auf, es gibt da auch eine sehr ungesunde Beziehung. Auf der einen Seite, klar, freuen wir uns alle, wir verdienen zusammen Geld, top. Aber wir wissen ja alle spätestens seit Tönnies, wie wir Gastarbeiterinnen, die eben zu einem großen Teil aus Osteuropa, vor allem auch Polen, kommen, in Deutschland behandeln, die in unseren Fleischfabriken arbeiten, die unseren Spargel ernten. Das ist wirklich schrecklich und bis jetzt sehen wir auch wenig Besserung, auch unter anderem, weil unser Lieferkettengesetz immer noch nicht in Kraft ist. Und wir haben da einfach eine unglaubliche Arroganz. Ich habe viel, viel Normen auch über das Lieferkettengesetz und über Menschenrechtsverstöße in Europa selbst geschrieben, weil ich glaube, viele Leute checken schon, dass in der Art und Weise, wie zum Beispiel Klamotten hergestellt werden oder andere Nahrungsmittel hergestellt werden im globalen Süden, dass es da nicht gerecht zugeht, dass es dort praktisch moderne Sklaverei gibt, dass es da Kinderarbeit gibt. Das wissen, glaube ich, viele Menschen. Aber es ist halt sehr einfach, das zu ignorieren, weil man sagt, ach ja, das ist ja weit weg. Aber wir haben das auch hier, wir haben das direkt mit unseren unmittelbaren NachbarInnen, mit Rumäninnen, mit Polinnen, die wir in unserem Land, damit sie unsere Güter produzieren, einfach die wir ausbeuten, die wir Zuliefererfirmen anheuern in schlechten Verträgen, die nicht medizinisch betreut werden, die schrecklich untergebracht werden. Das haben wir alles direkt hier. Und ich glaube, wir wollen es nicht sehen, weil es diese unangenehme Assoziation mit dem Osten gibt. Damit will man sich irgendwie nicht beschäftigen. Das ist halt nicht so sexy, ne? Das ist halt nicht so schick. Man macht halt gerne mal seinen Weltwärts-Freiwilligendienst, wenn ich jetzt mal ganz polemisch sein darf, in so einem schönen Land mit Sonne und Palmen. Aber wer geht denn freiwillig nach Osteuropa? Ich kenne wirklich nicht viele Westdeutsche, die da so Bock drauf hätten. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Da würde ich dich auch direkt diese eine Frage stellen wollen, die auch bei euch im Magazin drin ist. Ich muss gerade die richtige Seite aufschlagen. Einen Moment. Bei euch im Heft gibt es ein paar Fragen. Das Gedankenexperiment jetzt zu Osteuropa. Und ich würde dich gerne fragen, stell dir vor, du könntest dir eine Stadt in Osteuropa aussuchen, um dort für ein Jahr zu arbeiten. Geld gäbe es genug, Sprache und Unterkunft wären kein Problem. Für welche Stadt würdest du dich entscheiden und warum?
Wow, das ist super schwer. Das ist super schwer, weil es tatsächlich so viele Städte gibt, die mich interessieren.
Würdest du nach Georgien wollen, damit du dort Wein trinken könntest?
Tatsächlich ist Tbilisi, so wie Tiflis, auch georgisch heißt, eine ganz großartige Stadt. Aber ich würde sie mir nicht aussuchen, weil sie leider auch eine hohe Autobelastung und Luftverschmutzung hat. Und ich bin Asthmatikerin und habe da gemerkt, oh, ich liebe diese Stadt, aber das wird auf lange Sicht noch nicht. Ich glaube, ich würde mir St. Petersburg aussuchen, weil ich noch nie in Russland war. Und gerade weil dieses Land eben auch so viele Probleme hat, aber halt auch eine unglaublich alte Kultur und ein unglaublich interessantes Land einfach. Ich würde gerne mal nach St. Petersburg. Ich fände es toll, Russisch zu können. Und diese Stadt ist, glaube ich, einfach wunderschön und interessiert mich irgendwie total, St. Petersburg. Und wenn nicht St. Petersburg, dann denke ich Krakau, weil ich Polen sehr liebe. Und Krakau hat mich sehr beeindruckt. Auch sehr lebendige Startup-Kultur und Szene, wunderschöne Architektur, tolles Essen. Ja, ich glaube St. Petersburg oder Krakau. Und du, Bianca?
Ups, ich hätte mir das mal überlegen sollen, ne? Wenn ich
dich... Ja, wenn man selber fragt, auf jeden Fall.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, das ist gemein, ne, wenn ich jetzt ein bisschen ausweiche und keine Stadt nenne, aber was ich tatsächlich schon sehr, sehr lange machen wollte, ist eine Fahrradtour durchs Baltikum. Das stelle ich mir großartig vor. Ich fahre auch tatsächlich gerne Fahrrad. Natürlich lieber im Sommer als wann anders, aber das würde ich gerne tun. Also Lettland, Estland, Litauen, das fände ich sehr cool.
Ja, ich auch. Also ich war selber leider auch noch nie in den baltischen Staaten. Unsere Kollegin Miriam Mimi, die du schon erwähnt hast, die kennt sich da ja super aus. Und das hat mich, ihr Artikel über die Tech-Szene in Litauen und Estland hat mich auf jeden Fall auch sehr motiviert, mir mal die baltischen Staaten näher anzugucken.
Das fand ich wirklich auch heftig. Also erstens extrem viele Fintech-Unternehmen, zweitens absolute Parität, ne, in den Unternehmen, halb an weiblichen und männlichen MitarbeiterInnen und dann auch, dass die ganze Verwaltung in Litauen einfach, glaube ich, zu 2/3 war es, glaube ich, digitalisiert ist. Im Vergleich zu Deutschland weiß ich jetzt gar nicht mehr, was es war. Aber auf jeden Fall entspricht das überhaupt nicht diesem ignoranten Bild, das du vorhin erwähnt hast, von rückständig und der Osten. Und passt gar nicht in dieses Bild.
Exakt, ja. Also ich glaube, das ist das, was wir uns wünschen, dass Menschen die Ausgabe gelesen haben und dann einfach merken, selber so einfach feststellen, wie beschränkt vielleicht der Blick ist auf diese Region. Und ich hatte auch in meinem Essay geschrieben, Estland ist klar, ganz klar digitaler Vorreiter, aber es ist zum Beispiel auch das erste und einzige Land der Welt, in dem sowohl das Staatsoberhaupt als auch die Regierungschefin Frauen waren. Also gerade was du angesprochen hast, die Gleichberechtigung, das ist ja auch schon lange bekannt. Man kann sehr, sehr viel Böses und Kritisches über die Sowjetunion sagen, aber es gab dort natürlich einen extrem hohen Anteil von Frauen, die Verantwortung übernehmen durften, die Naturwissenschaften studiert haben, lange bevor das bei uns irgendwie ein Thema war. Und wir sehen bis heute in diesen Ländern eben, dass das auch ein positives Erbe hat, nämlich dass sich da bis heute einfach viel mehr Frauen finden in der IT, in der Mathematik, in der Chemie. Das ist einfach eine ganz andere Quote. Davon können wir in Deutschland nur träumen. Und ich glaube, das ist in Ostdeutschland ja genauso gewesen. Ne? Ich meine, es ist auch kein Zufall, dass unsere nun Ex-Kanzlerin Angela Merkel auch Physik studiert hat. Sie kam auch aus Ostdeutschland. Und das ist auch, finde ich, super interessant, wenn man auf diesen Raum guckt. Wir haben ja natürlich auch einen Artikel über Belarus, in dem immer noch sehr viele mutige Menschen versuchen, gegen den Diktator Lukaschenko zu rebellieren. Und wir wissen, diese Revolution wurde von Frauen vor allem geprägt. Und gerade so dieser Blick auf die weibliche Stärke in Osteuropa, wo Frauenrechte nun leider auch systematisch unterdrückt werden, vor allem auch in Polen, das hat mich auch sehr beeindruckt in den letzten Jahren. Und ich hoffe, dass wir auch erreichten, dass die Leute nach der Ausgabe, weil du gesagt hast, wir wollen Krisen nicht verharmlosen. Natürlich wollen wir sie nicht verharmlosen, sie sind da. Wir glauben aber, dass man eben empowernd auf diese Länder blicken muss, auch um diese Krisen zu lösen und dass wir Teil des Problems sind. Wir machen es uns zu einfach, wenn wir halt sagen, ach ja, der böse Lukaschenko und der böse Putin, wir haben doch direkt was damit zu tun. Wir haben auch direkt was damit zu tun, was in der Ukraine passiert, weil wir der Ukraine nie wirklich geholfen haben, als Russland einmarschiert ist. Und jetzt steht da schon wieder eine Armee an der Grenze und wir flirten da schon wieder so ein bisschen rum und es gibt keine klare politische Ansage, genauso wie mit der Grenze von Belarus. Weißt du, was ich meine? Wir sind doch auch dafür verantwortlich, wie wir uns positionieren zu diesen Krisen und dass wir unsere Nachbarn nicht im Stich lassen. Und genau, das möchte ich einfach, dazu möchte ich die Leute ermutigen. Guckt euch an, was es für mutige und tolle und kreative Menschen in Osteuropa gibt und die brauchen halt auch unsere Unterstützung.
Absolut. Und wer jetzt mehr darüber erfahren möchte, der holt sich doch die neue Enorm im Osten viel Neues oder auch gut oder vielleicht sogar noch besser, holt euch ein Abo. Euer Ziel sind 10.000 Abos, ne? Wo seid ihr jetzt? Bei 6.181, das war mein letzter Stand.
Ja, ist auch mein letzter Stand.
Sehr cool. Holt euch das neue Heft. Es ist wahnsinnig interessant. Vielen Dank, Morgan.
Danke dir, Bianca, und bis bald.
Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.